Liebe Freunde, erst geht ihm die Spülmaschine kaputt, dann gibt der Staubsauger seinen Geist auf, der Hund stirbt, der Sohn fährt das Auto vor die Wand, die Nachzahlung für die Heizkosten geht ins Astronomische und zu allem Unglück bricht er oder sie sich auch noch das Bein und muss im Rollstuhl sitzen. Wir haben Mitleid mit so einem Pechvogel und wir hoffen insgeheim, dass es uns nicht so geht. Es gibt Menschen, die haben eine besonders gute Beziehung zu Gott. Und wir denken, denen müsste das doch nützen. Und es müsste ihnen doch gut gehen. Aber dann werden sie von allen möglichen Schicksalsschlägen getroffen. Es ist geradezu so, als würden sie das Unglück anziehen. Ich will euch heute die Geschichte von Jeremia, dem Propheten, erzählen. Bei dem war das nämlich so. Also das Unglück war sozusagen Untermieter bei ihm. Und zwar, weil er an Gott, den Herrn, glaubte und an ihm festhielt, als alle anderen Leute das nicht mehr taten. Also ich erzähle immer von euch, dass ihr für den Gefangenen des Monats betet von Open Doors. Und das sind ja immer Leute, die verfolgt werden, diskriminiert, vielleicht sogar getötet. Jeremia war so einer. Das war ein prominenter Gefangener des Monats. Wenn er heute lebte, würden wir garantiert für ihn beten. Er hat es schwer. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, dass ich euch immer, wenn ich die letzten Male gekommen bin, euch Persönlichkeiten des Alten Testamentes gepredigt habe. Mit Adam ging es los und dann kam Mose, Josef, Jephtha und dann Samuel und heute ist Jeremia der Prophet dran. Jeremia kommt aus Anatot. Das ist ein Dorf ungefähr 5 Kilometer von Jerusalem weg. Sein Vater war höchstwahrscheinlich Priester. Jeremia war möglicherweise krank. Das ist eine Theorie, man weiß es nicht so genau. Vielleicht hatte er eine seltene Form von Autismus. Ihr kennt das. Das sind Menschen, die haben so eine Inselbegabung. Die können zum Beispiel in einer Sekunde 7973 durch 692 ausrechnen und haben sofort das Ergebnis und es ist richtig. Aber so einer schafft das vielleicht nicht, jemand normal freundlich zu begrüßen, ihm die Hand zu schütteln und in die Augen zu sehen. Jeremia kommt auf jeden Fall mit seinem Umfeld überhaupt nicht klar. Überall eckt er an. Er ist solch ein Störenfried, dass seine Nachbarn und Freunde überlegen, wie sie ihn in einen Hinterhalt locken und ihn umbringen können. So ärgern sie sich über ihn. Jeremia ahnt den Anschlag und entwischt in letzter Sekunde. Er bleibt Zeit seines Lebens ledig und versteht das als eine Anordnung Gottes. Gott hat mir gesagt, so predigt er öffentlich auf den Plätzen Jerusalems, heirate nicht, denn die Kinder, die hier auf die Welt kommen, werden grausam sterben und nicht begraben werden. Also ledig bleiben ein Leben lang, keine Kinder haben, sterben ohne Nachkommen, das war für die damaligen Menschen das Schlimmste, was man sich vorstellen könnte, weil man ausgelöscht wurde aus dem Stammbaum des Volkes Gottes. Und für Jeremia war das ein Teil seiner Botschaft. Es gehörte zu ihm. Jeremia mischt sich in die Politik ein, das ist immer gefährlich. Er wettert gegen die oberen 10.000. Er erhitzt sich so beim Predigen, dass der diensthabende Priester ihn in die Ausnüchterungszelle für Charismatiker hinten im Tempel sperren lässt. Also stellt euch das mal vor. Der Prediger wird aus dem Gottesdienst in Handschellen abgeführt und in die Ausnüchterungszelle gesteckt. Also da würde man eine Generation lang drüber reden. Das ist nicht das letzte Mal, dass er Bekanntschaft mit der Polizei macht. Er predigt nämlich wieder im Tempel, dass der Tempel zerstört und zu einem Haufen Schutt gemacht wird, dass es eine Einöde werden wird. So hört sich das an. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels. Bessert euer Leben und euer Tun, so will ich bei euch wohnen an diesem Ort. Verlasst euch nicht auf Lügenworte, wenn sie sagen, hier ist des Herrn Tempel, hier ist des Herrn Tempel, hier ist des Herrn Tempel. Sondern bessert euer Leben und euer Tun. Ihr seid Diebe, Mörder, Ehebrecher, Meineidige und opfert dem Baal und lauft fremden Göttern nach, die ihr nicht kennt. Und dann kommt ihr und tretet hier vor mich in diesem Haus, das nach meinem Namen genannt ist, und sprecht, wir sind geborgen, und tut weiter solche Gräuel. Haltet ihr denn dies Haus, das nach meinem Namen genannt ist, für eine Räuberhöhle? Schrecklich, solch eine Predigt. Alle haben sich geärgert, waren in Weißglut. Man will ihn aus dem Weg schaffen. Nur ein paar Leute, die Alten, die haben sich erinnert, dass schon einmal ein Prophet sowas gepredigt hat. Das war Micha, vor Jahrhunderten. Und den hat man leben lassen und hat Buße getan. Jeremia predigt gerne in Gleichnissen, wie unser Herr Jesus. Und eins ist den Bürgern Jerusalems unvergesslich geblieben. Eines Tages kreuzt Jeremia auf und hat ein riesiges Joch um den Hals. So eins, was die Ochsen tragen, wenn man mit ihnen gepflügt hat. Und er predigt, ihr werdet von dem babylonischen König Nebukadnezar unterjocht werden, weil ihr Gott nicht gehorsam gewesen seid. Und das macht er nicht nur einmal, das macht er ständig. Ständig läuft er mit diesem Joch in der Stadt herum und er ist natürlich in aller Munde, alle reden über ihn. Und sogar in den Palast wagt er sich mit dem Joch und er fängt das diplomatische Korps aus den Nachbarländern ab, das gerade Audienz hatte beim König, und erklärt den hohen Würdenträgern, dass die richtige Außenpolitik nur so aussehen kann, dass man sich Babel unterwirft, weil Gott das so will. Und wer sich nicht demütigt, der wird einen Kopf kürzer gemacht. Vollends unerträglich macht er sich, als er öffentlich aufruft, überzulaufen zum Feind. Als die babylonische Macht schon um Jerusalem herumsteht und die Soldaten sich anschicken, zum Angriff überzugehen. Und es ist natürlich klar, dass er gesucht wird. Und Jeremia ist schlau, er geht in den Untergrund. Er versteckt sich. Und aus dem Untergrund schickt er dem König eine Botschaft. Er schickt ihm eine Buchrolle und in dieser Rolle sind alle die Worte aufgeschrieben, die Gott zu ihm gesagt hat. Und er hofft, dass der König das jetzt endlich zu Herzen nimmt und umkehrt, dass es vielleicht noch Gnade gibt und die Stadt verschont wird. Aber der König lässt sich das Buch vorlesen und lässt es dann scheibchenweise verbrennen und lächelt dabei höhnisch. Der Geheimdienst sucht überall in der Stadt und schließlich finden sie Jeremia. Man nimmt ihn fest. Und er soll stillschweigend entsorgt werden. Man wirft ihn in eine trockene Zisterne, so ein tiefes Wasserreservoir, das nur noch unten mit Schlamm gefüllt ist, Man entsorgt ihn, weil er die Moral der Truppe schmälert und den Einwohnern Angst macht. Man will ihn dort verhungern und verdursten lassen. Aber ein Beamter geht klammheimlich hin und gibt ihm Brot und Wasser und holt ihn schlussendlich aus dieser Zisterne raus und bringt ihn in das ein bisschen sicherere Militärgefängnis. Und dann fällt die Stadt. Jerusalem wird eingenommen. Jeremia als Freund der Babylonier bekommt freies Geleit. Ihr müsst euch das vorstellen. Alle sind gefangen und dann kommt ein Herold und sagt, Jeremia, sein freier Mann. Seine Landsleute spucken vor ihm aus und nennen ihn einen Kollaborateur. Er darf sich jetzt sogar selber den Wohnsitz frei auswählen, ob er mit nach Babylon will oder ob er in Jerusalem bleibt oder irgendwo sonst hin will. Er wählt, dass er bei den Überlebenden in Jerusalem bleibt. Und als die dann einen Aufstand machen und den babylonischen Statthalter ermorden, fliehen sie voller Angst vor der Rache der Babylonier nach Ägypten. Und sie nehmen Jeremia mit, gegen seinen Willen. Er wird einfach verschleppt, gefesselt wahrscheinlich. Und dort in Ägypten verliert sich seine Spur. Und die Legende sagt, dass er dort gesteinigt worden ist von den eigenen Leuten. Ist das nicht ein trauriges Schicksal? Das Unglück als Untermieter? Ich möchte an drei markanten Textbeispielen zeigen, was Gott damit zu tun hat. Die erste Stelle ist gleich am Anfang des Buches Jeremia. Und das Herrnwort geschah zu mir, ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete und ich sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Jeremia wird also ausgesucht, bevor er geboren wird. Er wird dienstverpflichtet. Jeremia würde wahrscheinlich sagen, dass er damit geschlagen ist, dass er die Stimme Gottes hören kann. In seinem Herzen, während die anderen alle nichts hören. Und seine Antwort an Gott lautet so, ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Jeremia muss zwischen 13 und 30 Jahren alt gewesen sein, als ihn dieser Befehl Gottes ereilte, weil man in Israel, im Judentum, mit 13 Jahren religionsmündig wird und mit 30 so reif ist, dass man vielleicht Prediger oder Rabbi werden kann. Also irgendwo dazwischen war Jeremia, er hatte seine Bar Mitzwa hinter sich, aber er war sicher noch nicht so alt, dass er Rabbi werden konnte. Ich tauge nicht zum Predigen, ich bin doch viel zu jung. Wer hört schon auf einen Teenager? Und Gottes Antwort kommt prompt. Sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Keine besonders ermutigende Botschaft, die Jeremia da erhält. Er soll Gericht predigen. Er wird die Geißel der Worte schwingen. Es wird wehtun. Und seine Worte werden nicht gefallen. Ich weiß nicht, wie wir auf Predigten reagieren, die uns nicht gefallen. Sind wir eigentlich gute Zuhörer? Oder loben wir Gott nur, wenn er unsere Vorstellungen bedient. Ich springe 19 Kapitel weiter im Buch Jeremia und wir landen mitten in den sogenannten Confessiones Jeremiae. Das sind die Bekenntnisse des Jeremia. Und wir werden Zeugen davon, wie Jeremia sich fühlt. Nebenbei bemerkt, das hat es noch nie in der Weltgeschichte gegeben, dass ein antiker Mensch sein Seelenleben so aufblättert wie Jeremia und das 2500 Jahre vor Sigmund Freud und der Psychoanalyse. Damals hat es auch keine Biografien gegeben. Da hat man eventuell die Lebensdaten von den Königen aufgeschrieben und ihre großen Siege und ihre Baudenkmäler, aber mehr nicht. Von Jeremia haben wir seine Biografie, die erste in der Geschichte. Und wir haben sein ganzes Innenleben, das er vor uns ausbreitet. Aber Jeremia schüttet sein Herz nicht vor einem menschlichen Seelsorger aus, wie wir das manchmal tun, sondern er redet mit Gott selbst. Und in diesen Kapiteln sind seine Gebete überliefert, seine Klagen, seine Kampfansagen und seine Liebeserklärung an Gott. Da heißt es zum Beispiel: Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du bist mir zu stark gewesen und du hast gewonnen. Aber ich bin darüber zum Spott geworden täglich. Jedermann verlacht mich. In der Hoffnung für alle klingt das so: Du hast mich verführt, Herr, und ich habe mich verführen lassen. Du hast mich gepackt und hast mir Gewalt angetan. Könnt ihr euch das vorstellen, dass einer Gott so anklagt, ihn vergewaltigt zu haben? Darf man das? Genau das tut Jeremia hier. Und ich glaube, das ist eine Schule für alle, die mit Gott hadern, weil sie in ihrem Leben zu leiden haben, am Glauben, weil sie vielleicht denken, ich muss zerbrechen unter der Last, die mir auferlegt ist. Und Jeremia betet weiter: Da dachte ich, will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen predigen. Aber es ward in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer, in meinen Gebeinen verschlossen, dass ich es nicht ertragen konnte. Ich wäre schier vergangen. Denn alle meine Freunde und Gesellen lauern, ob ich nicht falle. Vielleicht lässt er sich überlisten, dass wir ihm beikommen können und uns an ihm rächen. Wenn er Gott vergessen will, wenn er Gottes Wort nicht mehr sagen will, dann sprengt es ihm fast das Herz. Es brennt wie Feuer. Es zerfrisst ihn innerlich. Und wenn er das täte, hätte er ja auch keinen Schutz mehr gegen seine Feinde, wenn er das Wort Gottes verschweigt. Dann wäre er ihm wehrlos ausgeliefert. Das Wort Gottes ist ja sein Schwert. Das Schwert des Geistes, seine Waffe, sein Schatz. Ein paar Kapitel vor sagt er: Dein Wort war meine Speise, so oft ich es empfing, und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Ich bin ja nach deinem Namen genannt, Herr Gott Zebaoth. Liebe Freunde, was passiert, wenn wir das Wort Gottes verschweigen und wenn wir es in uns verschließen? Dann haben wir ja gar keine Kraft mehr gegen die Spötter, die sich gegen Gott stellen. Werfen wir dann nicht das Schwert des Geistes weg? Womit sollen wir dann gegen Anfechtungen kämpfen? Wenn uns das Wort Gottes zu sperrig ist, wer erklärt uns denn dann die Welt? Und woher kommt dann unsere Hoffnung? Wer erfreut dann mein Herz? Dauern Jeremias Wüstepredigten. 23 Jahre. Keiner glaubt ihm. Und erst am Ende sehen alle, dass er recht gehabt hat. Jerusalem wird eingenommen, die Stadtmauer geschleift, der Tempel brennt, die königliche Familie wird in Ketten weggeführt, die falschen Propheten erschlagen, die Priester ermordet oder weggeschleppt nach Babylon. Man sollte meinen, dass jetzt alle sagen, ja, Jeremia hat recht gehabt. Weit gefehlt. Sie glauben das immer noch nicht. Und in Ägypten, wo der Rest hinweggelaufen ist und Jeremia mitgeschleppt hat, da kommt es nochmal zu einer letzten Gegenüberstellung. Als man nämlich beginnt, der Himmelskönigin zu opfern, das war so eine Göttin, die man sich ausgedacht hat. Und die Leute sagen, wir haben diese Niederlage erlitten, weil wir der Himmelskönigin nicht genug geopfert haben. Als wir das nämlich in Jerusalem noch taten, hatten wir genug zu essen, da ging es uns gut. Als wir das dann aufgrund deiner Predigten, Jeremia, gelassen haben, da kam das Unheil über uns. Nein, schreit Jeremia. Es ist genau umgekehrt. Weil ihr überhaupt der Himmelsgöttin geopfert habt, hat Gott euch verlassen und in die Hände eurer Feinde gegeben. Bessert euer Leben und euer Tun. Wie kann man so verdreht sein? Und Jeremia kämpft immer noch dagegen. Wie der Streit ausgegangen ist, erfahren wir nicht. Wir haben aus Ägypten gar keine Nachrichten mehr, nur noch aus Babylon, wo Jeremia auf das Wort Gottes hin einen Brief schicken sollte und hat das auch getan, der den Gefangenen sagte, baut Häuser, heiratet, zeugt Kinder, verheiratet eure Kinder, denn eure Gefangenschaft wird eine lange Zeit währen. Und nach fast 3 Generationen kehren die ersten Wanderer von dort nach Jerusalem zurück. Von den Juden, die nach Ägypten geflohen sind, weil sie frei sein wollten, gibt es keine Nachrichten. Von Jeremia hören wir nichts mehr. So ein schweres Schicksal. Einsamkeit bis zum bitteren Ende. Eine begnadete Redebegabung, aber keiner will ihn hören. Es gibt keine Erweckung. Die Leute haben überhaupt nichts gelernt aus der Geschichte. Und da kann man fragen, ist alles umsonst gewesen? Also wenn Jeremia heute hier unter uns wäre, erste Reihe, ne, würde ich sagen, nein, Jeremia. Wir haben alle deine Worte heute noch. Sie sind aufgeschrieben in unserer Bibel. Gott hat dafür gesorgt. Und sie werden uns auch gepredigt. Und wir können sie lesen zu Hause in unserer Bibel. Und wir haben etwas gelernt. Wir haben gelernt, Gott stellt sich zu seinem Wort, denn es ist alles so gekommen, wie er durch dich geredet hat. Ihr Lieben, sollten wir uns wünschen, dass Gott lieber nicht zu uns redet, weil es vielleicht zu schwierig sein könnte? Wer einmal erlebt hat, wie schön das ist, wenn Gott in unserem Herzen redet und wir ihn hören, den Schöpfer alles Lebens, dann wollen wir nie wieder darauf verzichten. Oder sollten wir hoffen, dass wir nie Schweres erleben werden? Ich glaube, ihr wisst alle, sicher noch besser als ich, dass wir ohne Leiden nicht davonkommen. Wir haben schon genügend Gebrechen an unserem Leib, ne? Also Rücken, Hüfte, Kopf, Füße, alles kann wehtun, manchmal sogar alles zusammen. Aber es gibt ja auch noch die Schmerzen der Seele, weil diese Welt so durcheinander ist. Und weil die Bösen offenbar Oberwasser haben, weil sie alles machen können, weil sie Kriege anzetteln können, weil sie meinen, sie könnten alles tun. Wir sind in dieser Welt, aber wir gehören irgendwie auch nicht so richtig dazu. Und Jesus, unser Herr, sagt ja in der Bergpredigt, selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen, allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt, es wird euch im Himmel reichlich bewohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Auch Jeremia. Wenn wir nicht mehr daran glauben, dass Gott am Ende in Jesus Christus groß herauskommen wird und die in die Herrlichkeit holt, die ihm jetzt vertrauen, dann haben wir die beste aller Verheißungen Gottes ausgeschlagen. Wisst ihr, das Leben als Christ im Glauben kann man nur bestehen und manchmal ertragen, wenn man glaubt, dass Gott auch alle seine Versprechen einlösen wird. Dass sein Wort wahr ist. Bei Jeremia sehen wir das. Er predigt uns das mit seinem ganzen Leben. Und ich sage das nochmal neutestamentlich mit dem Hebräerbrief, wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen und verdammt werden, sondern von denen, die glauben und die Seele erretten. Amen. Amen.